Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Helena Pichler, ich bin Redakteurin im Ressort Medizin und ich beginne diesen heutigen Podcast mit einem Geständnis. Mathematik war noch nie meine Stärke. Es war immer das Fach, das meinen Notendurchschnitt in der Schule nach unten gezogen hat, weil mir ja einfach immer schon ein bisschen der Kopf geschwirrt hat von Zahlen. Und ohne mich weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, würde ich mal behaupten, dass es so auch einigen Patientinnen und Patienten unserer Hörerinnen und Hörer geht oder erging. Ganz um das Thema kommt man nämlich nicht herum. Zum Beispiel nicht in der Hausarztpraxis, da gehören Risiken und Wahrscheinlichkeiten richtig einzuschätzen und zu besprechen, einfach zur Tagesordnung. Und wie lassen sich also diese numerischen Darstellungen und Zahlen so kommunizieren, dass sie von den Patientinnen und Patienten bestmöglichst verstanden werden? Über dieses Thema spreche ich heute mit Dr. Julia Lünen, Juniorprofessorin an der Charité in Berlin. Sie ist Co-Autorin der Leitlinie Evidenzbasierte Gesundheitskommunikation, deren 2.0-Version derzeit in der Mache ist. Hallo Frau Lünen.
Hallo Frau Pichler, vielen Dank für die Einführung.
Freut mich sehr, dass Sie da sind. Beginnen wir ganz am Anfang. Ganz so richtig war meine Aussage vorhin ja nicht. Man kann sehr wohl Risiken und Wahrscheinlichkeiten ohne Zahlen kommunizieren. Zum Beispiel mit eben Wörtern wie, das kommt selten vor oder das ist sehr häufig, das ist sehr wahrscheinlich. Wann bietet es sich also an, wirklich Zahlen zu nutzen und wann Wörter?
Ja, das ist ja eine Sache, die man im Alltag häufig nutzt, dass man diese verbalen Deskriptoren nutzt und von selten gelegentlich spricht. Aber wenn es darum geht, beispielsweise die Nebenwirkungen von einem Medikament oder die Chance, dass durch eine Behandlung Beschwerden besser werden, wenn man das da benutzt, wird es eben schwierig, weil sich ein Stück weit jeder etwas anderes darunter vorstellt. Also wenn man eine Gruppe Personen fragt, wie Sie das einordnen würden, was ist für Sie selten, kommen da meistens ganz große Spanne bei raus, was jeder darunter versteht. Und damit sind Angaben dann eben sehr unpräzise, wenn man nur solche verbalen Begriffe nutzt. Und auch im Kontext von Medizin wird es unterschiedlich genutzt. Also viele kennen es sicherlich aus den Beipackzetteln von Medikamenten. Da wird ja auch von selten, häufig und dergleichen gesprochen. Da gibt es dann aber auch so sozusagen eine Übersetzung, was das numerisch meint. Wenn man aber dann einen Aufklärungsbogen in die Hand gedrückt bekommt vor irgendeiner Operation, da kann das ganz anders sein. Auf manchen steht explizit, dass nicht diese Werte aus den Beipackzetteln gemeint sind. Man wird aber auch ganz alleine gelassen damit, was es denn eigentlich meint. Also wenn man präzise Informationen weitergeben möchte, wie hoch irgendein Risiko oder eben auch der Nutzen von etwas ist, sind Zahlen eben wesentlich besser geeignet. Und insbesondere, wenn es um Risiken oder Nebenwirkungen geht, überschätzen Menschen eher das Risiko. Wenn sie hören, etwas ist selten, da gab es Untersuchungen, dann ist es eine große Bandbreite, wie ich schon sagte, aber eher so in dem Bereich um die 20%, was Menschen einschätzen, wie hoch dann das Risiko ist. Aber tatsächlich ist es bei Medikamenten dann ja unter 1%, was damit gemeint ist. Also genau genommen in den Beipackzetteln steht dann was von 0,01 bis 0,1%. Damit ist die Angst vor Nebenwirkungen dann vermutlich viel höher, als sie eigentlich sein müsste, wenn man sich da so verschätzt durch diese verbalen Umschreibungen.
Bleiben wir kurz bei Risikovermittlung. Da gibt es ja nämlich auch Unterschiede, wie man das dann, wie man das Risiko dann darstellen kann. Es gibt ja auch Unterschiede, relatives Risiko und absolutes Risiko. Also zum Beispiel durch die folgende Intervention ist das Risiko dann um 50% geringer. Oder halt als absolutes Risiko durch diese Intervention sinkt dann das Risiko im Zeitraum von 10 Jahren von, ich weiß nicht, 8 auf 4% oder so. Das kommt ja auch häufig in Leitlinien vor, dass da mal in relativen Risiken geredet wird und dann wieder in absoluten Risiken. Gibt es dafür einen Grund, dass einmal relativ und einmal absolut genutzt wird?
Also im wissenschaftlichen Kontext ist das relative Risiko oder die relative Risikoreduktion einfach so ein Effektmaß, was in Studien viel genutzt wird, wo man da viel mit umgeht. Aber um es in der Kommunikation mit PatientInnen zu nutzen, ist es tatsächlich wenig geeignet. Wo man das mittlerweile zum Glück weniger, aber immer mal wieder findet, ist es gerade in Bezug auf Screening oder Früherkennungsuntersuchungen, wenn dann Seiten gesagt haben, ja, gehen Sie zum Darmkrebs-Screening oder zu anderen Früherkennungssuchungen, Untersuchungen. Und dann reduziert sich die Sterblichkeit bei Teilnahme um 30% zum Beispiel. Also die Zahl muss jetzt nicht stimmen, aber das klingt natürlich total gut erstmal. Oder wenn man das, um es einfacher rechnen zu können, sagt, irgendwas reduziert das Risiko um 50%. Damit bekommt man natürlich Leute, dass sie an der Untersuchung oder an der Therapie teilnehmen. Man weiß aber überhaupt nicht, was das bedeutet. Also reduziert es das ohne Teilnahme, sind es dann irgendwie 10 von 100 Personen. Und wenn man an einem Screening teilnimmt, dann sind es nur noch 5 von 100, die daran versterben. Oder sind es 10 von 10.000 und was sich dann auf 5 von 10.000 reduziert, was ja absolut wahrscheinlich zu ganz anderen Abwägungsprozessen führen würde. Und von daher kann man unterstellen, dass es manchmal eben so genutzt wird, diese relative Risikoreduktion, weil sie einfach viel besser klingt und man Menschen dafür gewinnen möchte, an Untersuchungen oder Ähnlichem teilzunehmen. Und das andere kann man dann eben mit so einer Bezugsgröße eben viel besser einschätzen, was es tatsächlich bedeutet.
Ist es dadurch dann auch eher empfohlen, das absolute Risiko zu nutzen, wenn man im Patientengespräch ist? So einfach, um realistisch zu bleiben?
Ja, genau, tatsächlich, um realistisch zu bleiben. Also das ist auch in verschiedenen Arbeiten untersucht, dass damit eben auch eine realistische Einschätzung und ein besseres Wissen vermittelt werden kann. Also es ist eben all diese Empfehlungen, wie man Zahlen kommuniziert, sind ja eben auch Teil der Leitlinie evidenzbasierte Gesundheitsinformation. Und da ist es eben auch eine Empfehlung, keine relativen Risiken in der Kommunikation mit Patientinnen zu nutzen.
Bleiben wir mal so ein bisschen beim Thema. Wir haben es ja schon gerade angesprochen. Man kann Zahlen ja auch gut nutzen, um Leute so in eine gewisse Richtung nicht zu drängen. Das klingt zu stark, aber so in, ja, um sie ein bisschen in eine gewisse Richtung zu lenken. Ganz neutral ist nämlich eine numerische Darstellung auch nicht immer. Ja. Also man nennt das ja positives oder negatives Framing, soweit ich weiß, auch bei Wahrscheinlichkeiten. Ich kann ja auch genauso gut sagen, so die Wahrscheinlichkeit, dass Sie infolge dieses chirurgischen Eingriffs sterben, liegt bei 1%. Oder ich sage, die Wahrscheinlichkeit ist 99%, dass Sie in diesen Eingriff überleben werden. Das macht ja unterbewusst was mit Patienten, nehme ich an.
Auf jeden Fall. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie mit der relativen Risikoreduktion. Das ist natürlich was, was man bewusst einsetzen kann, dass man entweder, wenn man sagt, man will eher Ängste schüren, damit Menschen dann irgendwie Vorsorge betreiben, Lebensstil ändern, sich impfen lassen oder dergleichen, dass man eher das Negative hervorhebt. Oder umgekehrt kann es eben auch sein, dass man irgendwie was Positives hervorheben muss und je nachdem so eine Darstellung eben wählt, dass man das betont, wie viele daran versterben oder eben wie viele dann auch etwas überleben. Und im optimalen Fall würde man eben einfach beides kommunizieren und dann eben sagen, ja, das besteht das Risiko, dass einer von 100 verstirbt. Das bedeutet aber auch, dass 99 von 100 das überleben. Abgesehen davon, dass ich bei der Rate mir das sehr gut überlegen würde, der OP zuzustimmen. Aber das wäre eben die Empfehlung, da wirklich beides zu kommunizieren.
Werbung.
Die Basis für jede erfolgreiche private Geldanlage ist eine gute Strategie. Setzen Sie bei Ihrer Geldanlage auf die richtigen Experten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der APO-Bank anlegen. Wir beraten Sie, welche Vermögensverwaltung zu Ihnen passt. Jetzt informieren unter www.apobank.de/Vermögensverwaltung. APO-Bank, die beste Wahl für gesunde Finanzen.
Also beides anzusprechen.
Genau, also nicht nur auf das Versterben oder die negativen Sachen zu verweisen, sondern eben auch nochmal zu sagen, dass es umgekehrt bedeutet, dass eben 99 Personen auch nicht dieses Risiko haben oder nicht diese Nebenwirkung erleiden. Oder
ja, genau, das war jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Man müsste ja dann eigentlich beides erwähnen. Man kann ja nicht nur eins dann so stehen lassen und hoffen, dass sich die Person gegenüber ja dann alles Weitere denkt.
Genau, gerade wie Sie am Anfang auch gesagt haben, es geht ja vielen Menschen so, dass irgendwie Zahlen und Mathematik irgendwie eher abschrecken. Und auch wenn man selber vielleicht denkt, naja, es ist ja klar, wenn irgendwie 1% verstirbt, dann ist es ja irgendwie logisch, dass es 99% sind, die das nicht tun. Aber es kann durchaus helfen, das wirklich beides dann auch zu kommunizieren.
Gibt's generell so ein paar ja, Regeln oder Empfehlungen, die sie hätten, um Risiken und Wahrscheinlichkeiten darzustellen. Da gibt es ja ganz verschiedene Arten, zum Beispiel eben in Prozent oder zu sagen eine von 10 Personen oder ich weiß nicht, manche Studien geben ja auch an 38 von 523 Personen. Ja, gibt es da Darstellungsweisen, von denen Sie einfach abraten?
Also so in dem Kontext, wenn man sagt, entweder irgendwie 5 von 100 oder 5% das zu nutzen, da gibt es bisher keine klare Evidenz, also kein Nachweis, was wirklich besser ist, was besser verstanden wird. Also insbesondere, wenn es sich um Prozentangaben über 1% handelt, da kann man wahrscheinlich einfach beides nutzen. Wie gesagt, die Vorstellung von so Häufigkeiten unter 1% sind generell schwieriger. Da bietet sich das vielleicht eher an, ohne dass das jetzt wirklich belegt ist, aber zu sagen, es sind so und so viele von 10.000, da hat man vielleicht eher eine Vorstellung dazu. Generell ist erstmal ganz wichtig, überhaupt eine Bezugsgröße zu haben. Also wenn es manchmal ja darum geht, so um Häufigkeiten von Erkrankungen oder so, dann liest man ja auch manchmal, es erkranken 3.000 Personen im Jahr. Und wo man sich dann fragen kann, ja, von der Gesamtbevölkerung und wie hoch war die jetzt eigentlich gerade nochmal? Also auch bei solchen Angaben zu sagen, es sind 300 von 1.000, die irgendwie in einem Jahr daran erkranken und vielleicht noch die Gruppe genauer zu beschreiben, ob das jetzt wirklich in der Gesamtbevölkerung ist oder in einer bestimmten Altersgruppe oder so. Und wenn man solche Bezugsgrößen nutzt, wie 3 von 100, 5 von 10.000, und dann wäre es gut, das entweder in einer schriftlichen Information oder in einem Gespräch, wenn man dann bei einer Bezugsgröße bleibt, weil Menschen dazu neigen, nur auf diese erste Zahl, auf den Zähler zu hören. Dann hören die irgendwie, einmal sind es 5 von 100 und dann sind es irgendwie 13 von 10.000 und hören aber nur 5, ist ja viel geringer als 13. Und vernachlässigen, dass das aber ja eine ganz andere Relation hat mit den 10.000 dahinter, dass das eben was viel Selteneres ist. Also, dass man sich das dann vorher überlegt und eben, wenn man von ganzen Personen dann ja irgendwie natürlich sprechen will, dass man dann alles auch beispielsweise von x von 10.000 bringt, um das besser vergleichbar für Menschen zu machen.
Gibt es da auch irgendeine Schwelle, wo Sie sagen, so und ab diesem Punkt muss man schauen, dass man sich kurz hält oder ja, einfach versucht, sich in den Patienten hineinzudenken. Ich kenne das von mir selber. Irgendwann, wenn mir zu viele Zahlen um die Ohren geworfen werden, dann macht mein Hirn zu. Also dann habe ich sehr große Schwierigkeiten, das alles noch aufzunehmen und die Information auch wirklich zu verarbeiten. Mein Wunsch wäre es aber natürlich, das alles zu verstehen, weil es geht ja um meine Gesundheit, wenn ich da die Patientin bin, angenommen. Wie kann man merken, dass jetzt der Patient überfordert ist?
Also ich glaube, manchmal merkt man das einfach im Gespräch, wenn dann nur noch so ein kurze Antworten oder Nicken kommt oder man schon sieht, dass jemand irgendwie eher irritiert ist. Wenn man sich aber nicht sicher ist, hilft es manchmal auch einfach nochmal nachzufragen, was haben Sie denn da jetzt verstanden? Können Sie das nochmal mit Ihren Worten wiederholen? Das empfiehlt sich ja eh in Gesprächen, auch wenn es nicht wirklich um Zahlen geht, um nochmal so zu, also prüfen klingt jetzt so böse, aber eher ist es ja gut gemeint, um einschätzen zu können, was hat derjenige schon verstanden und was muss man vielleicht nochmal vertiefen oder nochmal anders erklären? Und dann muss man natürlich sagen, je komplexer irgendeine Entscheidung ist, die gerade getroffen werden soll, desto hilfreicher ist es natürlich, das nicht nur im Gespräch zu machen, sondern vielleicht auch einfach noch eine schriftliche Information dazu zu haben. Entweder was, wo man im Gespräch gemeinsam drauf gucken kann oder was der Patient, die Patientin schon vorab bekommen hat zur Vorbereitung oder nach dem Gespräch nochmal mitbekommt, dass der oder diejenige das nochmal nachvollziehen kann, was man besprochen hat. Weil natürlich, also selbst wenn man ganz gut mit Zahlen umgehen kann, heißt das ja nicht, dass man jetzt irgendwie 5 verschiedene im Kopf behalten kann. Manchmal langen dann ja auch schon so kurze Gegenüberstellungen, wo man so die wichtigsten Nebenwirkungen, die man da irgendwie kommunizieren wollte oder auch den Nutzen, dass man das irgendwie wie in einer Tabelle oder so auflistet oder eben in Form auch von größeren Informationen oder Entscheidungshilfen, die man hoffentlich dann zu dem Thema vielleicht zur Hand hat.
Das schließt ein bisschen an meiner nächsten Frage an, nämlich der Frage nach Kontext. Also wie viel Information ist wichtig, damit man Zahlen wirklich versteht, um den Wert richtig interpretieren zu können und um danach auch hoffentlich Entscheidungen zu treffen mit der Patientin oder dem Patienten zusammen? Redet man zum Beispiel über Biomarker-Messwerte, da wird häufig noch der Referenzbereich genannt und dann ist meistens schon Schluss. Ja, reicht das aus? Woher weiß man, wie viel Kontext man geben muss?
Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich, was für Zahlen man kommuniziert. Also ich bin jetzt keine Expertin für Biomarker, aber generell sollte man natürlich erstmal im Gespräch das einleiten, um was es eigentlich geht. Also ob es jetzt um eine Entscheidung geht oder ob man das erstmal rein Informationen über den Ist-Zustand ist, wenn man jetzt vielleicht solche Werte kommuniziert. Oder auch eben noch vielleicht je nachdem, auf welchem Stand der oder die Patientin ist, einführen, was geht es, für was ist der Wert eigentlich wichtig, was misst man damit eigentlich in möglichst einfacher Sprache. Und wenn es um Entscheidungen geht, eben auch ganz klar zu sagen, welche Entscheidung den Tag irgendwie adressiert werden soll. Also ist es jetzt irgendwie die Antibiotikagabe, ja, nein, bei einem Harnwegsinfekt? Das ist dann relativ einfach, darum ist die Patientin vielleicht auch gekommen. Wenn es komplexe Krankheitsbilder sind, sind vielleicht ganz viele Fragen offen und ganz viele Schritte zu planen und dabei auch zu sagen, gut, heute gucken wir genau auf den Teil. Dann gehört sicherlich auch dazu, ein Stück weit auch die PatientInnen einzuladen, wenn es um Entscheidungen geht, dass es auch eben eine individuelle Entscheidung ist, dass es da auch kein richtig oder falsch gibt. Also ob man jetzt ein Risiko, wir hatten das von die 1% bei einer Operation zu versterben. Ich habe gleich gesagt, da würde ich wahrscheinlich nicht einwilligen. Aber bei manch anderen Dingen ist es ja auch ein persönliches Abwägen. Also wie wichtig sind mir Dinge? Wie groß ist meine Angst vor bestimmten Risiken? Also wenn es jetzt nicht um Versterben geht, also nehme ich Übelkeit in Kauf, auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wenn ich dafür einen Nutzen habe, dass andere Symptome nachlassen? Oder bin ich ein Mensch, der sagt, um Gottes Willen, das finde ich ja noch furchtbarer als die eigentlichen Symptome. Also das deutlich zu machen, dass das auch sehr individuell sein kann, wie man das einordnet. Und wenn es um manche Skalenwerte geht, also wie sich die Mobilität verbessert nach irgendeiner Maßnahme oder andere Beschwerden, die auf so Skalen gemessen werden, da gibt es ja manchmal Anhaltswerte, was so spürbare Unterschiede sind. Das kann man dann mit an die Hand geben und sagen, naja, im Schnitt merken Patientinnen das ab einer Veränderung von 5 Punkten auf der Skala oder so. Dass man so ein bisschen eine Einordnung hat, was bedeutet das eigentlich?
Ganz blöd gefragt. Ich glaube, ich bin eine Frage nämlich übergangen, die mir jetzt einfällt, weil sie zum Thema passt. Vielleicht müssen wir mal ganz kurz abklären, warum ist es überhaupt wichtig, Zahlen verständlich zu kommunizieren? Also warum machen wir das überhaupt und geben da den Patienten die Infos an die Hand? Das mag vielleicht ein bisschen banal klingen, die Frage, aber man versucht ja, die Medizin sehr patientenzentriert aufzuziehen. Ja, wie helfen da Zahlen, eben die Medizin patientenzentrierter zu gestalten?
Also es gibt natürlich unterschiedliche Ziele, aber aus dem Grundgedanken, warum wir uns in der Arbeitsgruppe und auch für die Leitlinien damit beschäftigen, ist ja insbesondere PatientInnen zu ermöglichen, mitzuentscheiden. Also Informationen so darzustellen, dass sie eben selber Verantwortung auch mit übernehmen können und nicht nur Empfehlungen folgen, sondern eben auch selber einschätzen können, was ist jetzt das Beste für mich ganz persönlich? Und dafür müssen Sie es eben möglichst realistisch einschätzen können, was das bedeutet. Und das ist natürlich auch nicht in allen Fällen möglich, aber dann ist es eben auch wichtig, Unsicherheiten zu kommunizieren. Das passt vielleicht auch noch so ein bisschen zum Kontext oder wann man eigentlich Zahlen kommuniziert. Wenn man auch dann sagt, man kann es eigentlich gar nicht angeben, ist das ja vielleicht auch eine Information. Dann weiß ich als Patientin, gut, es besteht aber eine gewisse Chance, dass meine Symptome besser werden. Das kann mir keiner versprechen, aber ich versuche es. Und vielleicht ist es immer noch besser, als wenn jemand sagt, ja, ich empfehle Ihnen das und das klappt schon häufig. Dann einfach zu sagen, ja, das gibt die und die Werte gibt es. Hier gibt es vielleicht auch Unsicherheiten. Aber dann hat man möglichst eben alle Optionen, die zur Verfügung stehen, irgendwie nebeneinander mit dem jeweiligen möglichen Nutzen und möglichen Risiken und kann dann eben mit abwägen, welchen Weg man gehen will. Und in dem auch in der Hoffnung, dass man dann diesen Weg auch informierter und auch mit einem größeren Einverständnis geht, als wenn man nur ein Rezept in die Hand gedrückt bekommt oder so das Gefühl hat, man wird so durchgeschleudert durch so einen ganzen Prozess und weiß an manchen Stellen eigentlich gar nicht, warum und was einem das bringen soll.
So, wir sind schon bei der 20-Minuten-Marke drüber. Das passt auch ganz gut, weil ich möchte zum Abschluss noch ein bisschen zusammenfassen, was jetzt so die Tipps sind, die wir uns aus dem Gespräch rausnehmen könnten. Also, wie lässt sich auf Personen eingehen, die ein schlechtes Zahlenverständnis haben? Vielleicht noch mal kurz ein paar Sätze dazu. Manche Patienten sagen das ja auch zwischendurch. Okay, davon habe ich jetzt nichts verstanden. Wie einfach darf ich Zahlen runterbrechen, bevor sie falsch werden? Gehe ich lieber auf den Wunsch der Patienten ein, da möglichst wenig Zahlen zu machen, oder versuche ich da eine andere Route zu gehen und sage, okay, dann nehme ich mir jetzt extra 10 Minuten mehr Zeit und hole ein bisschen weiter aus, damit die Person sich sehr abgeholt fühlt. Was ist da der Raum, in dem man sich bewegen kann?
Also ich glaube, wichtig ist erstmal, die PatientInnen tatsächlich einzuladen, dass sie mitentscheiden können und damit ja auch ein Stück weit zu begründen, warum es vielleicht auch wichtig ist, jetzt sich über so Risiken und Wahrscheinlichkeiten zu unterhalten. Gut, wenn jemand das dann wirklich nicht möchte, muss man das eben auch respektieren. Und dann ist wirklich der Tipp zu gucken, das vielleicht nicht nur mündlich zu machen, sondern auch was schriftlich an die Hand zu geben. Vielleicht kann man das auch mit Grafiken unterstützen, wenn es da schon Informationsmaterialien zu gibt, wo man das auch ein bisschen bildlich darstellt, dass es nicht nur die Zahlen sind. Und dann eben bei einer Darstellungsform bleiben, sei es jetzt Prozent oder x von 100, x von 1000, je nachdem, wie häufig das ist, was man da irgendwie kommunizieren möchte, dass man den Patientinnen das möglichst einfach macht, das zu verstehen und nicht noch irgendwie Wechsel in der Darstellung hat oder dergleichen, dass sie sich immer noch auf was Neues einstellen müssen.
Lohnt es sich eigentlich, da, wenn man schon mit, also wenn man bestimmte Risiken in Prozenten angibt, dann auch bei Prozenten zu bleiben? Manchmal wird er dann gewechselt, okay, und dann ist man doch wieder bei, ich weiß nicht, eine von 50 Personen oder ähnlich, weiß nicht, 10 in 10.000. Lohnt es sich da in so, nicht einer Schiene, aber bei einer Darstellung zu bleiben?
Auf jeden Fall. Also das ist ja noch mal anstrengender für Patientinnen, das auch noch umzurechnen. Also wenn man dann überlegt, wie viel Prozent sind denn jetzt irgendwie einer von 10.000? Also das ist ja auch nicht jedem sofort eingängig. Also insofern sich eben vorher zu überlegen, in welcher Bandbreite bewegt sich die Häufigkeiten, die ich irgendwie kommunizieren möchte, und dann eben eine Darstellungsform auszuwählen, die dafür geeignet ist. Und sei es jetzt in Prozent oder man sagt, man skaliert alles auf so und so viel von 10.000, um dann wirklich bei einer Darstellungsform zu bleiben. Günstiger ist es natürlich, wenn man das irgendwie, gerade wenn man das auch grafisch darstellen will, wenn man das irgendwie auf 100 hat, das ist irgendwann noch eingängiger. Je größer das natürlich irgendwie wird, desto schwieriger ist es generell, sich das vorzustellen. Aber manchmal lässt sich das ja nicht vermeiden, weil zum Glück sind viele Nebenwirkungen oder auch OP-Risiken ja deutlich seltener als einer von 100. Insofern kommt man manchmal nicht drumrum.
Kommt man nicht drum rum und bedeutet vielleicht auch, dass man vor dem nächsten Patiententreffen, vor dem nächsten Termin dann ein kleines bisschen umrechnen muss, um schön einheitlich seine Darstellungen darbieten zu können.
Der Wunsch wäre natürlich für PraktikerInnen, dass sie schon was an die Hand bekommen. Also das ist ja das, was wir eigentlich verfolgen, dass wirklich ErstellerInnen von Gesundheitsinformationen was an der Hand haben, dass sie Informationen erstellen, wo diese Dinge eben berücksichtigt sind, sodass ich dann möglichst, wenn ich irgendwie mit einem Patienten, mit einer Patientin in der Praxis sitze, eigentlich nur noch die passenden Informationen, sei es online oder als Flyer, als Heft öffnen muss und darauf verweisen kann, weil das natürlich, es ist ein großer Anspruch, das in einem Gespräch wirklich umzusetzen und sich das jedes Mal aus Studien rauszusuchen und umzurechnen, das ist natürlich für irgendwie nicht jede Entscheidung im Praxisalltag möglich, das ist uns auch bewusst. Aber umso mehr würden wir uns eben wünschen, dass entsprechende Informationen zur Verfügung stehen. Und es gibt ja auch schon ganz gute Ansätze, wo das tatsächlich auch interaktiv oder auch individuell für Patientinnen angepasst werden kann und kommuniziert werden kann für bestimmte Erkrankungen.
Das stimmt. Und das Angebot wird auch immer größer und besser, muss man sagen. Das war's von meiner Seite schon mit den Fragen. Gibt's von Ihrer Seite noch etwas, was wir vielleicht vergessen haben, worauf wir zu wenig eingegangen sind, was Sie noch erwähnen möchten?
Ich glaube, wir haben wirklich die wichtigsten Punkte besprochen. Und also ich glaube, es ist immer gut, wenn sich man sich damit beschäftigt und auch wenn es vielleicht dann immer noch nicht gelingt, alles gleich vollständig umzusetzen, sondern aber an gerade bei wichtigen Entscheidungen und sich das da mal vorzunehmen und vielleicht auch vorzuhalten, die Zahlen, die man dazu kommuniziert, um da einen Anfang zu machen und das vielleicht immer mehr nach und nach in die Praxis zu bringen. Und ich glaube, auch Patientinnen werden dann ja routinierter, wenn sie das kennen, dass sie mit einbezogen werden in Entscheidungen und das öfter schon mal gehört haben, dass man dann eben auch das nach und nach selbstverständlicher macht und die Hürden vielleicht auch nicht mehr so groß sind.
Sehr schön. Dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Ihnen vielen Dank für die Einladung.